in ihre Schuld. Also seine letzten Worte waren auch Gebet. Die Aufgabe von uns als Gemeinde und als Einzelner ist, die Liebe Jesu weiter zu verbreiten. So viel nochmal zu den 2000 Predigten, die ich gehört habe. Hängen geblieben ist bei mir, Jesus lebt. Und wir müssen ihn verkünden. Wir machen viele Programme. Was müssen wir alles tun in der Gemeinde, damit wir wachsen? Ich weiß gar nicht. Die Aufgabe der Gemeinde ist eigentlich klar. Wir sollen Jesus verkünden. Ob wir irgendwelche anderen Programme brauchen, ich will es hier nicht diskutieren. Aber ich glaube, unser Programm hat uns Jesus gegeben. Wir brauchen nicht besondere Marketingtechniken. Was wir brauchen, ist Gebet und das Evangelium verkünden. Das sind die Jungen in der Gemeinde, die haben Kraft, die können vorangehen, die können Aufgaben übernehmen. Aber sie brauchen mit Sicherheit auch den Schutz von Älteren, dazu gehöre ich ja inzwischen auch schon, den Gebetsschutz. Ohne Gebet läuft nichts. Aber es ist auch eine Frage der Lebenszeit, ob wir Dinge unternehmen, ob wir den Alltag gestalten, ob wir im Getriebe sind oder ob es uns gegönnt ist, auch Ruhe zu haben. Zeit zum Gebet, nutzt diese Zeit für Geschwister, die vorne stehen, die brauchen dringend Hilfe. Die Ältesten brauchen Hilfe. Beten wir für unsere Ältesten? Ich weiß es nicht. Die werden angegriffen, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe Hans Lotter gefragt im Vorfeld, ob ich seinen Namen kurz erwähnen darf. Er betet da einmal ein Gebet für die Ältesten und das fand ich gut, das fand ich richtig. Wir müssen viel mehr für die Einzelnen in unserer Gemeinde beten, die Aufgaben übernommen haben, weil sie sind oft alleine. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe im Gebet. Aber was sollen wir beten? Im Gebet geht es nicht um Wunscherfüllung, sondern es geht um das Reich Gottes, das zutage tragen möchte. Es geht um die Heiligkeit Gottes. Es geht darum, dass sein Reich kommt. Und was bedeutet es, im Namen Jesu zu beten? Das ist so schnell eine Floske geworden. Herr, wir bitten um Gesundheit im Namen Jesu. Ja, ich weiß nicht, Unterschrift Jesus. Aber mein Gedanke dazu ist, so als ob Jesus das selbst gebetet hätte, dass Jesus auch dahinter steht. Nicht nur mein Wille steht dahinter, den ich mit Jesus unterschreibe, sondern Jesus selbst muss dahinter stehen. Das ist damit meiner Meinung nach gemeint, mit im Namen Jesus beten. Jesus forderte uns auf, für die Arbeiter in der Ernte zu beten. Das ist unser Beitrag. Der Ernteertrag und das Gedeihen, weiß ich gar nicht, ob das so unser Auftrag ist, ob wir das vermögen, das kann nur Gott allein. Wir können die Botschaft weitergeben, wir können aussehen. Gedeihen und gelingen, so beginnt es auch in einem Lied, in einem alten Lied. Gedeihen und Erlingen liegt allein an Gottes Segen, nicht an unserem Willen. Zum Gebeten gehört auch Danken, das weiß ich noch aus den 70er Jahren. Da war so ein schöner Spruch, der wurde in einer Predigt gebracht. Die Älteren kennen das bestimmt. Danken bewahrt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das ist zum Beispiel ein Teil einer Predigt, den ich nicht vergessen habe. Bitte, Dank, Anbetung und Lob sind die wichtigsten Bestandteile des Gebetes. Luther hat mal gesagt, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte und Dank und Anbetung. Was bewirkt Gott? Was bewirkt Gebet? Gebet ist ein hilfreicher Dialog und er hilft vor allen Dingen uns. Er macht uns ruhiger. Er gibt uns Klarheit. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7,7. So viel zum Gebet. Und das Gebet eines Gerechten mag viel, wenn es ernstlich ist. Vermag viel, da steht nicht alles. Also wir müssen es schon Gott überlassen, was im Gebet erhört wird und was nicht erhört wird. Dazu komme ich gleich. Besondere Zusagen Gottes liegen auf dem gemeinsamen Gebet. Machen wir das? Haben wir Gebetsgemeinschaft? Ah, ich bin eher so jemand, der nicht so viel Gemeinschaft hat im Gebet. Ich glaube, meine Frau sehnt sich mehr danach. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch sind und so weiter in Matthäus 18, 19, dann ist Jesus mitten unter ihnen. Er ist jetzt hier. Jesus sagt, dass wir alle Zeit beten sollen und nicht nachlassen sollen. In Lukas 18, 1 bis 8. Und wie antwortet Gott auf Gebet? Jetzt wird's schwierig. Mit der Ampel. Damit meine ich nicht die politische Ampel. Es gibt das Ampelmodell. Gebetserhöhung, rot. Es kann durchaus sein, dass unser Gebet nicht erhört wird. Ich denke, das ist auch eurer Erfahrung. Dass Gott Nein sagt. Wir beten um irgendetwas, aber es wird nicht erhört. Gott überzieht Zeit und Ewigkeit. Ob das, wofür wir dann beten, wirklich vor Zeit und Ewigkeit bestehen kann, weiß ich nicht. Wir müssen Gott auch die Möglichkeit einräumen, auf unser Gebet Nein zu sagen. Gelb im Gebet, warte noch eine Weile, bedeutet das. Gott hat einen anderen Zeitplan. Gott antwortet auch mitunter anders, als wir uns das vorstellen. Mitunter sind wir auch selbst die Antwort auf das Gebet. Nicht der andere muss sich ändern, ich muss mich vielleicht ändern, damit irgendetwas geschieht. Und das ist eigentlich auch meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist mehr so das Gelbe, muss ich ehrlich sagen. Ich überblicke, da bin ich ein bisschen stolz drauf, nach 30.000 Menschen mit Gemütserfahrungen und Geisteskrankheiten. Und meine Erfahrung ist, Christen werden genauso krank wie andere Menschen. Da gibt es keinen Unterschied. Aber was stelle ich fest? Die Verläufe sind anders. Für diese Menschen wurde gebetet. Ich versuche auch jeden Morgen für meine Patienten zu beten. Und die Verläufe sind anders. Die Person wird nicht zerstört durch die Krankheit, sondern sie ist immer noch erkennbar. Das ist so meine Wirklichkeit, meine Lebenserfahrung. Füreinander da sein, füreinander beten, durchtragen. Das ist gelb, so kenne ich das. Grün bedeutet exakt das, warum wir Gott gebeten haben, das passiert auch. Wow. Aber wiederum, Erfahrungstheologie aus meinem Leben, naja. Es kommt eher selten vor. Und trotzdem will ich euch eine Geschichte eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen. Habe ich Jahrzehnte vergessen. Ist mir die letzten Jahre wieder eingefallen, wie das so üblich ist, wenn man älter wird. Grün, Gott erhört. Ich war noch Schüler. Damals, man glaubt es kaum, gab es ja auch schon einen Fachkräftemangel. Und ich durfte alleine auf einer Station Nachtdienst machen. Als Schüler unausgebildet. Heute fast unvorstellbar. Damals war es vorstellbar. Bei der Übergabe abends, wie das so ist, ich nenne sie mal Frau Braun, ich fragte, wie geht's Frau Braun? Na, Frau Braun haben wir jetzt ins Sterbezimmer geschoben, sie wird heute Nacht sterben. Kein Wort drüber, du brauchst dich nicht drum zu kümmern, gehst morgen früh mal rein und wenn du dann was fertig machen musst, dann machst du das fertig. Naja. Ich weiß nicht warum, ich bin abends, nachts in dieses Zimmer gegangen, habe zu ihr gesagt, Sie wissen, warum Sie in diesem Zimmer sind. Kaum Kraft hatte sie, konnte mich kaum anschauen, ängstliche Augen, nickte sie. Ich habe ihr dann etwas von Jesus erzählt. Habe sie gefragt, ob sie das verstanden hat. Sie sagte ja. Und dann, eigentlich ist es nicht meine Art, habe ich gesagt, soll ich für Ihre Gesundheit beten? Sie sagte ja. Ich habe für sie gebetet. Und was ist passiert? Ich weiß nicht, was sie hatte. Völlige Auszehrung, eigentlich nur noch Knochen. Damals kannte ich das Krankheitsbild nicht. Am nächsten Tag stand sie auf, lief über die Station, war gesund und keiner hat das verstanden. Alle sagten, das ist ein Wunder. Ich habe dann Frau Braun gefragt am gleichen Morgen, na, Sie wissen schon, wem wir das zu verdanken haben. Sie drehte sich um und ging weg. Nachtwachen frei, 3 Tage später kam ich wieder auf die Station. Ja, sie ist gesund entlassen worden. Und keiner hat das verstanden. Ich weiß, Gott hat die Ampel auf grün gesetzt. Einmal in meinem Leben. Aber Gottes Kraft ist immer gleich. Gottes Kraft ist ohne Begrenzung. Nur wir müssen wissen, ist die Ampel grün, ist sie gelb, ist sie rot? Gott allein weiß das. Gott allein entscheidet. Wir haben als Menschen überhaupt kein Recht darauf, glücklich zu sein. Auch nicht als Christen. Oder gesund zu sein, immer gesund zu sein. Nicht als Christen. Irgendwann habe ich mal gesagt, Krankheit, Leid ist auch das Megafon Gottes. Jeder Unfall, jede Krankheit, jede schlimme Erfahrung ist nicht eine unverschämte Zumutung und ein Versagen Gottes, sondern gehört auch irgendwie, warum auch immer, zum Überleben innerhalb dieser Welt. Gott schreibt seine Geschichte, sein Sieg über das Leid. Aber schaut euch das Leben Jesu an. War da alles Sieg? Nein, scheinbar hat er verloren. Am Kreuz. Und trotzdem war es ein Sieg. Wir verlieren auch oft in unserem Leben. Aber vielleicht steckt ein Sieg dahinter. In der Ewigkeit werden wir es erfahren. Ich vergleiche das immer gern mit einem Teppich. Wir wissen vieles nicht, warum es geschieht in unserem Leben. Wir schauen den Teppich jetzt von unten an und da ist alles bunt und Fäden und durcheinander. Schauen wir uns diesen Teppich unseres Lebens dann von oben an, wenn wir oben sind. Es ist ein wunderbares Muster und Gott hat alles perfekt gemacht. Irgendwo habe ich mal gelesen, wen der Teufel vernichten will, dem schenkt er 10 Jahre Erfolg. Und das glaube ich. Wenn wir nur Erfolg haben, geht es uns nicht gut. Aber seid auch sicher, wenn wir leiden, Gott leidet mit uns. Er ist immer in unseren Schmerzen, in unserer Leiterfahrung dabei. Nicht wie ich will, sollen wir beten, das soll geschehen. Wir wollen Gesundheit, wir wollen Erfolg, sondern Herr, so wie du willst und wie es meinem Heil am besten dient. Wir müssen lernen, Leiterfahrungen, wenn die Ampel nicht auf grün steht, auch anzunehmen. Nur seid euch sicher, Gott ist ein liebender Vater. Zu einem liebenden Vater kann ein Kind kommen. Gott ist fürsorglich und lässt uns niemals im Stich, auch nicht im Leid. Wir können mit ihm reden durch das Gebet, im Leid und in der Freude. Beten und Gebet ist etwas sehr Aktives. Beim Beten werden genau die gleichen Hirnregionen beansprucht, wie wenn wir Kontakt mit einem Menschen haben. Wir reden also nicht ins Leere hinein, sondern genau das in unserem Hirn wird aktiv, was unmittelbare Begegnung ausmacht. Gebet verändert uns und damit verändert Gebet auch die ganze Welt. Eine Welt, in der man zu Gott betet, ist eine Welt des Friedens. Beten wir zu Gott auch in diesen Dingen. Gebet ist kein künstlich zurechtgelegtes Nachdenken. Es ist eine Sache des Herzens und des Verstandes. Wir sollen uns hüten vor Formelgebeten, wir sollen uns hüten vor bla bla. Schweigen wir. Das ist vielleicht mehr als viele, viele Worte. Und achtet auf eure Gewohnheiten. Eure Gewohnheiten werden euren Charakter prägen. Und achtet auf euren Charakter, auf unseren Charakter, denn unser Charakter wird unser Schicksal. Schaut genau das an, was eurem Heil dient. Dinge, die nicht dienen, das muss jeder für sich entscheiden, die soll er lieber wegdrücken oder sich wegdrehen. Es gibt ein Gebet aus dem Warschauer Ghetto, das hat mich beeindruckt. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube auch an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube auch an Jesus, wenn er schweigt. Ich hoffe, dahin kommen wir. Auch im Leid zu wissen, Jesus liebt uns. Wir haben viel über Werte gesprochen in letzter Zeit hier in der Gemeinde, über Heiligung. Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, was geschieht eigentlich mit uns, wenn wir nicht geheiligt werden? Wenn wir nicht mehr beten? Ich glaube, um all die Gaben des Geistes müssen wir beten, müssen wir ringen. Und ich glaube, wenn wir das nicht mehr tun, ich habe mal so ein paar Dinge aufgeführt. Die Frucht der Gefallsucht, ich finde das so ein schönes deutsches Wort, Gefallsucht, kennt das noch jemand? Egoismus, Narzissmus heutzutage, früher hat man Gefallsucht gesagt. Ich suche immer zu gefallen. Und wenn ich mich im Mittelpunkt sehe, was kommt dabei rum? Man ist trickreich, sprachgewandt, man muss immer mehr haben, man lügt, man ist manipulativ, kaum Schuldbewusstsein, eine gewisse Oberflächlichkeit, Fehlen von Zielen. Wenn wir immer das anschauen, dann werden wir auch so werden. Aber schauen wir Jesus an. Die Frucht des Geistes ist das Eigentliche, wonach wir streben sollen, die Heiligung, nicht das, was ich gerade vorgelesen habe. Und die Frucht des Geistes, haben wir das nochmal gesagt, wird Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Danach sollen wir streben, auch im Gebet oder gerade durch das Gebet. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Diese Werte, diese Heiligung, müssen wir uns immer wieder diese Früchte anschauen. Sonst wird es anders mit uns werden. Wir sollen nicht beurteilen, wir sollen nicht die Welt beurteilen, sondern wir sollen eigentlich mit der Kritik immer bei uns bleiben. In Korinther steht, Korinther 5, 9 bis 11, ich habe euch in diesem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder den Räubern oder den Götzendienern, denn sonst müsstet ihr ja aus der Welt auswandern. Das steht hier drin. Also wir sollen durchaus auch Kontakt haben mit Menschen, die nicht unsere Werte teilen. Sie gehören in dieser Welt dazu. Sie sind irgendwie unsere Nächsten auch. Und was ist mit Kritik? LGBTQ können wir ja gut kritisieren. Klar. Aber was hat Paulus geschrieben im nächsten Vers? Mit der Kritik haltet euch zurück. Kritik an euch selbst, damit haben wir viel genug zu tun. Kritik an anderen, Kritik an der Welt, das muss jeder in jeder Situation für sich entscheiden. Wir sollen bei uns, bei unserem Volk, bei uns bleiben. Wir sollen Umgang haben mit anderen. Ich habe mich immer gefragt, warum Paulus eigentlich nie eine Abhandlung über Nero geschrieben hat oder über das Römische Reich mit seinen Abgöttern, hat er nicht gemacht. Er ist mit seiner Kritik immer beim eigenen Volk, beim Volk Gottes geblieben. Er hat nie über Nero geschrieben und hätte allen Grund dazu gehabt. Hat er nicht gemacht. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um die Gemeinde. Liebe Geschwister, wir sind nicht alle gleich, aber wir sollten alle eins werden. Wir sollten Ja sagen zu Überraschungen in unserem Leben, auch wenn unsere Pläne durchkreuzt werden. Etwas salopp, so wie ich mitunter bin, sage ich immer, wie bringt man Gott zum Lachen? Man erzählt ihm, welche Pläne man hat. Ich habe festgestellt, mein Leben ist immer anders verlaufen als meine Pläne. Nichts von dem, was jetzt ist, habe ich mir so vorgestellt. Aber nur so konnte Gott seinen Plan wohl an mir erfüllen. Lass Gott die Freiheit, über dein Leben und über dein Schicksal zu bestimmen. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Gebet ist Beziehung. Und wie kann man Gott hören? Die große Frage. Durch Lesen in der Bibel. Durch die Predigt, wir haben 2000 Predigten gehört, keine haben wir richtig behalten, aber die eine oder andere Formulierung, das Rema, genau dieses Wort in diesem Augenblick habe ich gebraucht, das war immer da in Predigten gewesen. Ein Wort, ein Nebensatz, scheinbar etwas Unbedeutendes. Gott spricht auch durch die Predigt. Und er hat seinen Geist auch in uns gelegt. Und hören wir darauf, was wir da eventuell hören. Still, leise, kaum wahrnehmbar. Und wie hören wir Gott weiterhin? Durch das Gebet. Durch das Gebet ist uns Gott näher, als wir uns selbst sind. Also warten wir darauf, wie es ist, seine Stimme zu hören. Es ist ein lebenslanges Gebet, mit Gott eins zu werden. Irgendwann werden wir es werden, dann, wenn wir hier nicht mehr auf dieser Welt sind. Amen.